möchte die Predigtreihe fortsetzen über die Psalmen und über das Gebet. Heute geht es um das Dankgebet. Dazu wollen wir zunächst zwei Verse hören. Das sind die letzten zwei Verse aus dem Psalm 50. Das ist eine Art Zusammenfassung dieses Psalms, die Verse 22 und 23. Gott sagt: Hört doch, ihr Menschen, die ihr mich vergessen habt. Oder ich werde euch vernichten und keiner wird euch retten. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt meine Rettung. Wer mir Dank sagt, der ehrt mich. Oder wer mir Dank sagt, der bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt, sagt Gott. Das Stichwort ist Danken. Und ich denke, jeder von uns hat etwas zu tun mit Danken in seinem Leben. Dankbarkeit soll man ja schon als Kind lernen, jedenfalls war das noch in meiner Kindheit so. Immer wenn ich was geschenkt bekommen habe, dann haben die Eltern gesagt, und wie sagt man? Ja, und also Danke sollte man sagen. Und im Leben mit Gott scheint es ähnlich zu sein. Dank opfern, Dank sagen ist ein Ausdruck des Glaubens. Wie, möchte mal mit einer Frage einsteigen, wie fühlst du dich, wenn dir jemand dankt? Wenn du für jemand was getan hast oder geschenkt oder weitergegeben hast und jemand sagt, danke, vielen Dank für das, was du für mich getan hast. Was bedeutet dir das? Wie ist das, wenn man merkt, da ist was angekommen, der andere freut sich. Freust du dich dann darüber? Oder wie ist das, liebe Mütter, wenn eure Kinder am heutigen Tag diesen Anlass nehmen und sich einmal bedanken für den vielen Einsatz an Zeit, an Nerven, an Fürsorge, den sie von euch erhalten haben? Und wenn ihr spürt, es ist nicht nur der Form, sondern es kommt von Herzen. Wenn ihr die Ehre und die Wertschätzung spürt, die in diesem Dank liegt, wie ist das für euch? Manche Mutter möchte das vielleicht gar nicht so in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Und du hast ja schon gesagt, man sagt, das will ich gar nicht, seid nur lieb, ja. Es muss doch gar nicht sein, macht keine Umstände. Es ist manchmal gar nicht so einfach, so einen Dank anzunehmen. Ich möchte jetzt aber auch umgekehrt fragen, wie ist das für uns, wie fühlst du dich, wenn dir nicht gedankt wird? Wenn du vielleicht jemanden mitgenommen hast, mit deinem Auto oder was geschenkt hast, Zeit hattest, mitgearbeitet hast in der Gemeinde und es kommt keine Reaktion. Etwas verliehen, es kommt keine Rückmeldung, wie fühlst du dich dann? Ausgenutzt? Missachtet, enttäuscht? Oder denkst du, der andere braucht das ja scheinbar gar nicht? Der kommt auch ohne mich ganz gut zurecht. Ich bin da scheinbar überflüssig. Oder tut es dir vielleicht leid für den anderen, dass es so gar nicht wahrnimmt, wie sich andere für ihn interessieren und einsetzen, dass er mit dem Dank so wenig anfangen kann? Was passiert, wenn der Dank nicht kommt? Würde man dann am liebsten wieder alles einpacken und wieder mitnehmen? Die Bibel ist voll mit Geschichten des Dankes und des Undankes. Eine ganz berühmte Geschichte erzählt Jesus einmal von 10 Leprakranken, die Jesus geheilt hat und wo dann nur einer zurückkam und das war dann noch ein Ausländer, ein Samariter. Nur einer kam zu Jesus zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Und Jesus war darüber sehr erstaunt und sagte, ja, was ist denn eigentlich mit den anderen 9? Warum kommen die jetzt nicht? Ist das jetzt Zeitverschwendung, wenn man dankt, weil da sowieso nicht viel passiert? Im Psalm 14, Vers 4 heißt es, sie essen Gottes Brot, aber sie rufen ihn nicht an. Wo wird heutzutage noch gedankt für das Essen? Viele beten nicht mehr. Sehen da keinen Zusammenhang zu Gott? In Römer 1 heißt es, Gott ist in der Schöpfung erkennbar. Er hat sie wunderbar gemacht, aber die Menschen haben ihm nicht dafür gedankt. Wird auch nicht wahrgenommen, was Gott in der Schöpfung tut. Und viele kennen wahrscheinlich auch diese Redensart, Undank ist der Weltlohn. Und von diesem Sprichwort ausgehend möchte ich einmal die Frage stellen, was ist eigentlich die Ursache für den Undank gegenüber Gott? Kann man auch auf Menschen übertragen, aber vor allem gegenüber Gott. Ich glaube, dass es eine angenommene Selbstverständlichkeit ist und eine Unachtsamkeit. Alle Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, die brauchen keinen Dank. Und woher das dann auch kommt, ist auch egal. Manche denken so, der Strom kommt aus der Steckdose, die Nahrung kommt aus dem Supermarkt, was brauche ich dazu Gott? Die Natur kommt durch den Zufall, die Technik kommt aus der Fabrik. Warum noch auf die tieferen Zusammenhänge achten? Warum weiterdenken? Das sind zwar alles Dinge, die ich gut gebrauchen kann in meinem Leben, aber wo es herkommt, das braucht mich doch nicht weiter zu kümmern. Und dann braucht man auch den lieben Gott nicht mehr anzurufen, weil er mit all dem ja nichts zu tun hat. Warum sollte ich mich bei jemand bedanken, den ich gar nicht kenne? Und wenn ich Gott nicht kenne, dann wird wahrscheinlich auch der Dank ihm gegenüber im Leben fehlen. Eine Ursache ist sicher diese Selbstverständlichkeit, mit der wir alles hinnehmen, was im Leben geschieht. Aber auch bei denen, die Gott kennen, und da nehme ich mich nicht aus, erscheint es gar nicht so selbstverständlich, dass man sich bedankt bei Gott. Erst wenn etwas fehlt, wenn es nicht mehr da ist, erkennen wir die Bedeutung und fragen uns, warum wir nicht früher erkannt haben, wie dankbar wir dafür hätten sein können. Angelika und ich führten ab und zu Eheseminare durch oder auch bei Gesprächen in der Eheseelsorge gibt es immer wieder diese Aufgabe, die ich dann an die Partner stelle. Nenn mir doch einmal 10 Dinge, für die du bei deinem Partner dankbar bist. Und wenn das Paar in einer Krise ist, dann brauchen die oft 10 Minuten, uns fällt ihnen nichts ein. Nichts? Ja, wenn sie in der Krise sind, wenn die Beziehung nicht stimmt, dann muss man lange überlegen, bis einem was einfällt. Und vielleicht gibt es hier doch auch eine Parallele. Wir können ja selber mal im Stillen testen, 10 Gründe, wofür wir für unseren Angehörigen, Partner, Mutter, Vater, Kind dankbar sind. Wie schnell die uns einfallen. Sagt wahrscheinlich viel über die Güte unserer gegenwärtigen Beziehung aus. Und ein weiterer Grund, denke ich, für die Undankbarkeit ist einfach auch Unachtsamkeit und Vergesslichkeit. Ja, dass wir ganz schnell das wieder vergessen. Darum ermutigt sich der Beter im Psalm 103 selbst, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und so sagt Gott im Psalm 50, hört doch ihr Menschen, die ihr mich vergessen habt. Ja, das ist eigentlich noch ein bisschen anders, nicht nur vergessen, was er Gutes getan hat, sondern Gott selbst vergessen. Und hier in diesem Psalm, wenn man den ganz liest, ist die Rede von Menschen, die Gott vergessen haben, aber nicht offiziell. Sie haben eine Religion, eine offizielle Religion, die sie ausüben, aber in ihrer persönlichen Lebensführung haben sie ihn vergessen. Deshalb gehen sie ganz locker mit Gott und mit seinem Willen um. Gottes Maßstäbe spielen für sie keine entscheidende Rolle. Und auch in der Art, wie sie reden, sind sie freizügig und reden viele Dinge, die Gott nicht gefallen und sagen, naja, wer hört denn schon und wer achtet schon darauf, was ich so sage, spielt es eine Rolle? In der Ausübung ihrer äußeren religiösen Formen sind sie noch sehr geübt, aber es hat keinen echten Inhalt mehr. Und darum werden diese Menschen und mit ihnen auch wir im Psalm 50 erinnert, dass Gott sehr wohl auf unsere Worte achtet und auf unsere Werke und dass er kommt, die Menschen zu richten. Gott kritisiert den Gottesdienst, den sie haben und die Opfer, die sie angeblich Gott bringen, weil sich bei ihnen ein schwerwiegendes Missverständnis eingeschlichen hat. Es erschien ihnen so, als hätte Gott eine Freude daran, wenn sie sich religiös geben, wenn sie in den Tempel gehen, wenn sie Riten befolgen, wenn sie Tiere opfern. Und Gott selber sagt dann dazu in Psalm 50, Vers 13 und 14, ich brauche die Stiere nicht, die du opferst, und auch nicht das Blut der Ziegen. Ich will aber, dass ihr Gott dankt und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. Israel dachte, Gott strafe sie, weil sie den äußerlichen Opfergottesdienst nicht vollkommen und genau genug ausgeführt hätten. Aber das war ein totaler Fehlschluss. Darum geht es ihnen gar nicht. Wonach Gott sich wirklich sehnt, ist nicht Ochsenfleisch oder Bocksblut, sondern Dankopfer. Ein Dank, der aus dem Herzen kommt, eine innere Liebe, die Erinnerung an Gottes Güte wachhält. Das ist das Opfer, das Gott wirklich will. Schon im Alten Testament und auch im Neuen. Und dass wir die Versprechen, dass wir die Worte, die wir ihm gegenüber aussprechen, dass wir die ernst nehmen, dass wir die achten, dass wir die halten und ihm anrufen am Tage der Not und ihn preisen. Wer Dank opfert, ehrt mich. Wer Dank opfert, der ehrt mich, sagt Gott. Interessant finde ich dabei, dass der Psalm von einem Dankopfer spricht, vom Opfer des Dankes. Und ein Opfer, denke ich, ist es dann, weil das auch bedeutet, dass man Gott dankt, wenn einem mal persönlich nicht danach zumute ist, weil die Lebensumstände sich so verwickelt sind und so schwierig sind, dass man vielleicht Gott und die Welt nicht mehr versteht. Das Dankgebet, das ist ein Opfer, das heißt, wir tun es zur Ehre Gottes und nicht, weil uns danach ist. Es gibt keine Grenze, wo man sagen könnte, bis zu diesem Punkt sage ich dir Dank. Wenn das so und so läuft in meinem Leben, dass ich damit zufrieden bin, dann sage ich dir Dank, und wenn das nicht mehr so erfüllt ist, dann kann ich das einstellen. Wenn das die Lebensumstände nicht hergeben, dann nicht. Die Israeliten sind immer wieder in dieses Schema hineingekommen. Man sieht das auf ihrer Wanderung, auf ihrer Wüstenwanderung. Sie wurden von Gott auf großartige Weise aus Ägypten befreit, nach 400 Jahren Sklaverei. Und Gott hat unendlich viele Wunder für sie getan. Aber dann gab es Lebensumstände, dann fehlte mal. Dann gab es nicht genug Fleisch oder nicht das leckere Brot oder es war nicht süß genug. Ja, oder es fehlte immer was. Und dann haben sie nicht mehr gedankt, sondern dann haben sie gemurrt. Und Gott war darüber über alle Maßen traurig. Wir werden aufgefordert in diesem Psalm, dem Höchsten unsere Gelübde, unsere Versprechen zu erfüllen. Ich denke dabei am meisten an das große Versprechen oder Gelübde, dass wir, was am Anfang der Beziehung mit Gott steht. Nämlich das, dass wir sagen, ja, Herr, ich habe deine Liebe erfahren, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du mir die Gemeinschaft mit Gott ermöglichst. Und ich möchte deshalb, dass du mein Herr bist, dass du mich durch mein ganzes Leben führst. Und ich glaube, dass er möchte, dass wir an solchen Worten, dass wir die festhalten für unser Leben. Und darum geht es ja gerade dabei. Wenn wir uns bekehren, dann sagen wir, du sollst der Herr über mein Leben sein, ich lege mein Leben in deine Hand. Und Gott hört genau hin, was wir ihm sagen. Er nimmt uns beim Wort und fragt, was daraus geworden ist. Mich hat sehr beeindruckt, einer der ältesten Brüder in der Gemeinde in Lörrach erzählte mir, wie er im Zweiten Weltkrieg in einer Situation war, die sehr schwierig für ihn war, weil er in Russland war und dort am Verhungern und so abgenommen hatte, dass er dachte, er kommt hier nicht mehr lebendig heraus. Und in dieser Situation, er hatte als Kind viel von Gott gehört, hat er gesagt, ich will mich ganz neu fest mit Gott verbinden. Und hatte auch gebetet, Herr, wenn du mich hier rausführst und wenn du mich überleben lässt, dann gehört dir mein ganzes Leben. Und er wurde gerettet und hat sich daran erinnert. Und ich kenne viele Menschen auch, die in der Not manches Gott versprochen haben und später schnell wieder vergessen. Gott dem Dank sagen. Wir kennen das von dieser, dass man nicht erkennt, wie viel Gott einem schenkt, ja auch von diesem Gleichnis vom liebenden Vater, der zwei Söhne hat und der eine zieht in die Ferne und verlebt sein Leben und merkt aber, dass er ohne seinen Vater nicht gut auskommt und kommt dann wieder zurück und trifft dort auf seinen älteren Bruder, der aber die ganze Zeit neidisch ist auf ihn, weil er gar auch nicht spürt, wie viel Gutes ihm Gott jeden Tag gibt, sein Vater jeden Tag gibt, weil er es für selbstverständlich nimmt. Fand das umgekehrte positive Beispiel sind die Bergleute, die 2010, im Oktober 2010 in Chile, einmal, dort wurden ja 50 Bergleute verschüttet in 600 Meter Tiefe und für viele Tage, für wie viele Tage waren das? 69 Tage, ja, zwei Monate lang, bis sie rausgeholt werden konnten in der Dunkelheit dort unten und sie haben dort immer gebetet, zu Gott gebetet, dass er sie retten sollte. Und nach ihrer Befreiung, da trugen sie T-Shirts, auf der stand vorne, danke Herr, und auf der Rückseite, ihm gehört Ehre und Ruhm. Sie haben nicht vergessen, dass Gott sie gerettet hat. So sieht Dank aus. Und ganz anders ist das, was der Psalm 50 hier ab Vers 16 beschreibt, wo Menschen nur den Schein haben, Gott zu ehren, aber in Wirklichkeit nennt Gott sie, sind sie eigentlich Gottlose. Die scheinbare Frömmigkeit reicht nicht aus, ihre Herzenseinstellung stimmt nicht. Sie wollten sich Gott nicht unterordnen lassen. Gottes Gebote, seine Erziehung interessieren sie nicht. Sie lassen ihren bösen Reden freien Lauf übereinander und Gott lässt sie eine Zeit lang wirken, aber er sagt, dass er am Ende diese Zusammenfassung, wenn sie ihn weiter vergessen, wenn sie nicht auf ihn hören, dann wird das ihr Ende sein. Und Gott möchte nicht, dass wir so ein schizophrenes Glaubens- und Gebetsleben führen. Schizophren, das heißt zwiespältig, dass da etwas auseinanderklafft, dass wir auf der einen Seite sonntags vielleicht im Gottesdienst sind und wollen Gott loben, aber in der Woche sind wir treubrüchig. Da interessiert es uns nicht, was Gott sagt. Er will nicht, dass wir auf zwei Seiten hinken, dass wir nicht mehr in den Spiegel schauen können, weil unsere Worte und unsere Taten nicht zusammenpassen. Hier werden diese Menschen, die so leben, als gottlos bezeichnet, obwohl sie Gottes Wort in ihrem Mund führen, obwohl sie von einem Bund mit Gott reden, aber ihn sich ihm nicht unterstellen wollen. Und das gehört aber für Gott zusammen. Und der Weg dahin, der Schlüssel dahin, sehe ich im täglichen Dank. Gott versucht uns besonders zu als sein Volk und als Gläubige und als Christen aufzurütteln, dass wir merken, wo wir in eine Gespaltenheit in unserem Leben gekommen sind. Er will nicht, dass wir gleich zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja, das ist ja alles nicht so schlimm, das machen ja alle, sondern dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und darum ist das so die Frage, die dieser Psalm, denke ich, an jeden von uns stellt. Wie sieht das eigentlich mit deinen Dankgebeten aus? Welche Entwicklung nimmt dein Gebetsleben? War das schon mal eifriger? Ist es eingeschlafen? Ist dir dieses Danksagen jeden Tag, Danksagen für das, was Gott schenkt, ein Herzensbedürfnis? Es ist ja für mich ein komisches Gefühl, wenn ich merke, dass jemand nur formal dem noch zustimmt und dass er vom Herzen das gar nicht mehr empfindet. Und Gott ist darüber auch so traurig, er sagt, sie ehren mich mit dem Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und er sagt, sage Dank in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diesen im Allen, in diesem in Allem steckt für mich die Herausforderung an jedem Tag, neu zu sagen, ich möchte Gott danken. Das ist vor allem immer dann schwierig, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das denke. Und eigentlich ist das ganz schön oft der Fall, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Und darum ist es an jedem dieser Tage eine Frage, wie halte ich es mit dem Danken? Und ich denke, dass dieser Psalm uns helfen kann. Ihr könnt ihn gerne nochmal im Ganzen zu Hause lesen, da auf einen neuen Weg zu finden. Neu achtsam zu werden und zu merken, wie wichtig der Dank, das Erkennen, wofür ich den anderen dankbar bin, wie wichtig das für die Beziehung zu Gott ist. Genauso wie ich wissen muss, wofür ich eigentlich bei meinem Dank, bei meinem Kind, bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, bei meinem Eltern, wofür ich dankbar bin, so ist es wichtig, das zu sehen, wofür ich Gott dankbar bin. Nicht als Lippenbekenntnis, sondern als Herzensgebet, dieses zu kultivieren. Psalm 100 heißt, zieht ein in seine Tore mit Danken, in seine Vorhöfe mit Loben. Das heißt, wenn wir Gott näher kommen wollen, dann wäre es wichtig, dass wir mit Danken in seine Vorhöfe kommen und uns dankend ihm nähern. Und was ich jetzt noch machen möchte, ist so ein Vorschlag, eine Übung zur Dankbarkeit. Ja? Wie können wir uns da mitten im Tag dran erinnern? Wie kann das bei uns Wirklichkeit im Alltag werden? Es gibt da einmal ein, weiß ich nur hin, ein sogenanntes Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Das heißt, dass man am Ende eines Tages den Tag noch einmal durchgeht, sozusagen im Zeitraffer-Effekt und noch einmal bewusst wahrnimmt, was hat mir Gott heute geschenkt, wofür bin ich dankbar, was ist mir alles Gutes begegnet. Das ist so eine Anregung. Das andere, was ich mit euch machen möchte, ist jetzt einen kleinen Spaziergang in Gedanken durch verschiedene Lebensbereiche. Und vielleicht kann man dazu auch ab und zu im Stillen zu Gott beten, wenn man denkt, das ist auch für mich ein guter Grund, Gott zu danken. Das ist natürlich zuerst für uns als Gläubige, Gott zu danken, dass Jesus Christus für uns starb aus Liebe, um die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Danke, Herr Jesus, dass du mir das schenkst. Für die Gebetserhörungen, für dein gutes Wort, für die Führungen, für den Frieden im Herzen, für das ewige Leben, für die Zukunft deiner Wiederkunft. Jesus, du bist die größte Gabe, die ich empfangen habe. Ich danke dir dafür. Man kann dann auch für sich selber danken. Das haben wir in der letzten Woche auch gesehen im Psalm 139. Ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wenn wir jung sind, fällt es uns manchmal schwer, uns anzunehmen, wie wir sind. Und wenn wir älter sind, uns anzunehmen, wie wir werden, mit all unseren Grenzen und Schwächen und Gebrechen. Aber dass wir dankbar sind für die Begabungen, für die Intelligenz, was wir verstehen, Musikalität, Kreativität, Gesundheit. Oder wenn wir nicht gesund sind, für Gottes Hilfe beim Ertragen dessen, was wir tragen müssen. Für die Ärzte, für die Kamende, für den Trost, für die Helfer. Wir können dankbar sein, Danke sagen für unsere Arbeitsstelle, dass wir etwas tun können. Und für unsere Schule, für die Schule dankbar sein, eine sehr schwere Übung. Alle, die jetzt noch in der Schule sind, 10 Gründe, warum ihr für die Schule dankbar seid. Ja? Wenn dann das ein nachmittagfüllendes Programm, ja, aber für die Möglichkeit, Geld zu verdienen, danke für die Menschen, die mich umgeben, in meiner Nähe, die mich lieben, für meine Angehörigen, für meine Freunde, Bekannte, für meine Arbeitskollegen, Partner. Schön, wenn man den Wert eines anderen nicht dann erst erkennt, wenn er nicht mehr da ist. Herr, ich danke dir für die Menschen, die du mir zur Seite stellst. Oder dankbar sein für die eigene Wohnung. Wir können in Gedanken hindurchgehen, was ist schön darin, was gefällt uns. Die weiche Matratze, das schöne Sofa, die Bücher, die Medien, die Musik, all die technischen Hilfsmittel, die wir zu Hause haben, könnte ich jetzt lange aufzählen, die uns das Leben leichter machen, die Wohnung einmal durchdanken. Oder wir gehen in den Erdboden hinein, die Versorgung, die wir erfahren mit Strom, mit Gas, mit Wasser, mit Abwasser, dass das alles funktioniert. Das ist selbstverständlich. Aber die Leute, die das schaffen, oder ein Grund zum Danken. Für die Geschäfte, die wir haben, die Straßen, die Gehwege, die Menschen in der Stadt, die das verwalten, die Bürgermeister, das Land, der Kreis, der Bund, die Politiker, alles Möglichkeiten, Gott zu danken, was wir wahrnehmen. Durch den Garten gehen in dieser Zeit, das Grün sehen, die Blumen, die Bäume, die Vögel, unser Haustier, die Umwelt, die Bewahrung von manchem Unwetter, wie viele Gründe zum Danken. Für den Urlaub, für die freie Zeit, die Erholung, die Entspannung, den Sonntag, den Gottesdienst. Für die Gemeinde, für den Glauben der anderen, für die Mitarbeiter, die uns unterstützen, für die Musiker, Moderatoren, für die, die Kaffee machen, für die, die Fahrdienste übernehmen, für die Kinder Mitarbeiter. All das geschieht an einem Vormittag. Menschen, für die ich dankbar sein kann. Für Personen, die mich vielleicht Gott nahe gebracht haben. Für die Gespräche, für die Gebete mit ihnen. Für alle Einladungen, für alle Liebe, für alle Unterstützung, die wir in der Gemeinde erfahren. Oder für unsere Beteiligung an der Mission durch unsere Missionare, Familie John, Familie Minge, für Theresa, dass wir so weltweit eingebunden sind. Oder danke für die Führung, wo Gott mir das Ohr geöffnet hat, für die Heilung, die ich erfahren habe, für die Errettung, für geistliches Wachstum. Wir schauen ins letzte Jahr, was habe ich dazulernen dürfen? Wo bin ich gewachsen? Wo habe ich nicht mehr auf Sünde mit Sünde reagieren müssen? Das ist ja oft, was wir tun, wenn ein anderer uns angreift, dass wir zurückschlagen, zurückangreifen. Sind wir da vielleicht gewachsen? Dass wir danken lernen, nicht immer nur das Haar in der Suppe finden. Das ist für uns alle, denke ich, aktuell. Und dieser Psalm lädt uns ein, bringt Gott ein Dankopfer. Er richtet sich gegen jede oberflächliche Frömmigkeit und ich glaube, dass man an dem täglichen Dankgebet wahre Gläubige erkennt. Und möchte noch ganz kurz auf den bekanntesten Vers dieses Psalms eingehen, der da heißt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist der Vers 15. Weil das viel damit zu tun hat, weil alle Menschen beten ja, wenn sie in Not geraten. Und es gibt immer mehr Menschen in Not, die fragen, woher kommt mir jetzt Hilfe? Und ich denke, auch heute Morgen hier ist mancher in gesundheitlicher Not oder in einer familiären Krise oder in einer schwierigen Partnerbeziehung, in einer Sinnkrise und fragt sich, ist das jetzt wirklich alles? Was soll aus meinem Leben werden? Woher kommt mir Hilfe? Und da heißt es, es gibt diese himmlische Telefonnummer 5015, Psalm 50, Vers 15, viele kennen es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber hier merken wir, wenn wir den ganzen Psalm lesen, in welchem Zusammenhang das steht. Dass das sozusagen eine Hotline ist, aber die nur für die gilt, die auch wirklich in einer Beziehung zu Jesus stehen. Das ist wie wenn man so eine Hotline bei einer Computerfirma abgeschlossen hat. Ja, die muss man auch haben, sonst wird es teuer. Ja, und das ist so die Frage, haben wir diese Hotline? Und ich finde es gut, Jesus zu vertrauen, weil er ja auch den Namen Retter hat und uns wirklich helfen kann und niemals enttäuscht. Ich glaube, dass alle Menschen, wenn wir über das Gebet reden, das Dankgebet uns wirklich unterscheidet, weil alle Menschen beten. Alle Menschen beten, sogar 99% überzeugte Atheisten beten, wenn sie in einer wirklichen Not kommen. Sie wissen nicht warum, aber sie rufen Gott an. Not lehrt beten, das ist in uns hineingelegt, aber nur die Gläubigen beten jeden Tag und nicht nur in der Not. Aber das Beten an jedem Tag, das machen auch die Gläubigen anderer Religionen sogar noch. Was wirklich christlich ist, ist, was sie unterscheidet, ist die Art des Betens. Worauf man achtet. Wir wissen, dass Muslime jeden Tag beten, aber worauf achten sie dabei? Dass die Ausrichtung nach Mekka ist, dass die Reinigung, die äußerliche Reinigung geschieht, dass der Gebetsteppich da ist, dass man die richtigen Suren betet. Das ist wichtig. Oder in anderen Religionen kann es sein, man kommt im Gebet zu Gott, aber man hat eigentlich Angst und man muss ihn besänftigen. Wir aber beten jeden Tag mit Dankopfer. Christen beten und es kommt vor allem auf ihr Herz an und auf das Dankgebet. Und dazu möchte ich dich einladen, möchte ich uns einladen. Und falls wir nicht mehr jeden Tag mit Gott reden und ihm danken, dann könnten wir mal überprüfen, was an unserem Glauben wirklich noch dran ist. Ob er nicht eingeschlafen ist, vielleicht sogar nur noch den Namen hat, dass er lebt und in Wirklichkeit tot ist. Gott zu danken, das ist der Sinn unseres Lebens. Ihn zu ehren, darauf kommt es an und darum besteht dieser Zusammenhang. Am Anfang habe ich gefragt, wie fühlt ihr euch, wenn euch jemand dankt? Am Ende frage ich, wie fühlt Gott sich, wenn wir ihm danken? Und er selbst beantwortet es auch und sagt, wenn ihr mir dankt, dann fühle ich mich geehrt. Es geht um meine Ehre und das ist der Sinn eures Lebens. Und wenn mir nicht gedankt wird, sagt Gott, dann fühle ich mich entehrt. Und wir müssen wählen. Und darum ist es so wichtig, dass das Dank und das Dankopfer jeden Tag unser Leben bestimmt. Amen.